Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle. Während die Weltmärkte moderat wachsen, scheint der Motor in der Bundesrepublik zu stottern. Für das zu Ende gehende Jahr rechnen führende Ökonomen mit einem fast schon homöopathischen Plus. 2026 soll besser werden, aber auch nicht um Lichtjahre. Woran liegt es, dass Deutschland den Anschluss verliert? Sind es die hohen US-Zölle, der schleichende Strukturwandel oder schlichtweg hausgemachte Fehler in der Wirtschaftspolitik? Darüber spreche ich nun mit Stefan Kotz. Er ist Konjunkturchef am Kiel-Institut für Weltwirtschaft, IFW. Guten Tag, Herr Kotz.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Kotz, bevor wir in die konkreten Zahlen einsteigen, wenn man die Konjunkturforschung ein bisschen beobachtet, dann merkt man schnell, Prognosen entwickeln sich munter, werden laufend mal wieder angepasst. Welches Haltbarkeitsdatum hat es denn jetzt, wenn beispielsweise Sie und Ihr Institut heute eine Einschätzung für das nächste Jahr machen?
Konjunkturforscher sind keine Hellseher. Das heißt, immer dann, wenn etwas eintritt, was niemand auf der Rechnung haben konnte, dann müssen Prognosen angepasst werden. Im Gegenteil, man könnte sogar sagen, wenn sie dann immer noch eintreten, obwohl gravierende Ereignisse das eigentlich unwahrscheinlich machen, dann war das eine schlechte Prognose.
Jetzt haben wir für 2025 bei dieser Prognose, die Sie angestellt haben, ein Mini-Wachstum von 0,1%. Sie sprechen da von einer Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Das ist relativ wertneutral ausgedrückt. Jetzt könnten die einen sagen, Deutschland stagniert. Die anderen sagen, Moment mal, das ist der Auftakt für eine langsame Erholung. Was ist es denn?
Diese Signale haben wir leider noch nicht. Es ist tatsächlich nur eine Stagnation. Wir schrumpfen nicht weiter, sondern wir können jetzt in etwa die Wirtschaftsleistung halten, die wir zur Jahresmitte schon mal hatten. Aber kräftige Erholungssignale, die uns jetzt schon andeuten würden, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen Aufschwung zusteuern, die haben wir nicht. Das, was wir aber wissen, ist, dass der Staat im kommenden und auch im übernächsten Jahr deutlich auf die Tube drücken wird, wenn man das mal so flapsig ausdrücken darf. Das heißt, der wird seine Haushaltsdefizite massiv ausweiten und das hat dann konjunkturelle Effekte, wird also etwas beleben, aber das ist alles andere als ein selbsttragender Aufschwung.
Bleiben wir noch ganz kurz beim noch laufenden Jahr und suchen die Schuldigen. Was sind denn die Hauptfaktoren, die verhindert haben jetzt auch 2025, dass die deutsche Wirtschaft wieder richtig an Fahrt gewinnt und stattdessen eben stagniert?
Es kommt einiges zusammen. Wir haben natürlich massiven Gegenwind aus dem außenwirtschaftlichen Umfeld, aus Amerika, insbesondere das Zollgewitter, was erstmal verarbeitet werden musste und was jetzt ja auch eben bedeutet, dass wir auf einem viel höheren Zollniveau weitermachen müssen. Aus China kommt immer schärferer Wettbewerb. Auch aufgrund der dortigen Industriepolitik sind ja Überkapazitäten entstanden, die jetzt in der übrigen Welt auf die Märkte drücken. Aber, und das dürfen wir dabei eben nie vergessen, wir haben auch eine hausgemachte Schwäche, und zwar eine massive hausgemachte Schwäche. Der Standort ist weit zurückgefallen im internationalen Wettbewerb. Und das führt dann eben dazu, dass wirtschaftliche Dynamik hierzulande kaum noch aufkommen kann.
Politiker stellen es natürlich gerne anders dar. Die kommen immer auf die Weltwirtschaft zu sprechen, wenn es heißt, die Wirtschaft schwächelt. Mal ist es Corona, mal ist es die Ukraine. Irgendwie sind immer die anderen schuld. Sie scheinen das eher für Ausreden zu halten.
Das ist immer die einfachste Lösung, insbesondere dann, wenn man von der Realität eines Besseren belehrt wird, als das, was man vor Jahren selber noch angekündigt hatte. Denken wir mal etwa an die Energiepolitik, die hat ja einige dazu gebracht, von einem neuen Wirtschaftswunder zu träumen. Das war natürlich völlig abwegig, denn diese Energiepolitik ist einer der Gründe, weshalb wir eine solche Standortschwäche haben. Und wenn wir auf die Weltwirtschaft schauen, sowohl auf den Handel als auch auf die Produktion in der übrigen Welt, dann entwickelt sich das ganz passabel. Wir müssen tatsächlich feststellen, dass das, was wir früher kannten, dass die deutsche Exportwirtschaft wie ein Korken auf der Welle der Weltkonjunktur mitgeschwommen ist, das jetzt seit einiger Zeit nicht mehr tut. Und das deutet eben ganz deutlich darauf hin, dass wir hier hausgemachte Probleme haben.
Man darf ja auch als Land mal zwischendurch ein bisschen schwächeln, aber Ihre Ausführungen klingen danach, dass diese Wachstumsschwäche eigentlich wirklich struktureller Natur ist.
Ja, also wir haben jetzt zwei deutliche Rezessionsjahre hinter uns, jetzt gefolgt von dem Stagnationsjahr, das jetzt gerade zu Ende geht. Aber wenn wir auf die tatsächlichen Wachstumskräfte schauen, das interessiert Ökonomen in der mittleren Frist natürlich immer besonders, weil dann die konjunkturellen Effekte ohnehin auslaufen. Das heißt, wenn wir uns fragen, was kann denn dieser Wirtschaftsraum Jahr für Jahr bei normaler Auslastung zusätzlich leisten? dann wird diese Rate immer schmaler. Wir gehen auf 0,3% gegen Ende dieses Jahrzehnts zu. Wir sind derzeit vielleicht bei 0,5%. Und das ist eben genau die Wirtschaftsleistung, die dann auch zusätzlich verteilt werden kann. Wir waren lange Zeit mehr als das Doppelte gewohnt gegenüber den jetzigen 0,5%. Das schrumpft jetzt immer weiter und das bedeutet dann eben auch, dass die Verteilungskonflikte immer schärfer werden.
Es gibt ja durchaus auch externe Faktoren, die das Ganze erschweren können. Die US-Zölle beispielsweise, der schwierige Handel mit China. Könnte man aber das irgendwo ein bisschen auffangen mit Arbeiten im Inland? Ich sage jetzt mal Abbau, Bürokratie, Modernisierung der Infrastruktur. Würde das helfen?
Unbedingt. Wir müssen jetzt auf der gesamten Klaviatur der Standortpolitik spielen. Das fängt bei der Energiepolitik an. Das bedeutet, dass wir unsere sozialen Sicherungssysteme Demografie festmachen müssen. Wir müssen aufhören, immer weiter an der Abgabenschraube in eine Richtung zu drehen, sondern die Richtung muss sich umkehren, weil es einen riesigen Keil treibt zwischen Brutto und Netto. Das alleine macht schon die wirtschaftliche Aktivität hier unattraktiver. Die Regulierung hatten Sie angesprochen. Wir haben viele unnötige Regulierungen. Denken Sie etwa an ein Energieeffizienzgesetz, was allen Ernstes vorschreibt, Obergrenzen zum Energieeinsatz in Deutschland. Das ist völlig abwegig. Am Arbeitsmarkt gibt es unnötige Regulierungen, die insbesondere hochinnovative Unternehmen unnötig teuer machen und deshalb eben weniger von denen hier gegründet werden. Und auch am unteren Ende der Einkommensskala massive Fehlanreize, die sich gegen diejenigen richten, die zusätzlich arbeiten könnten. Auf all diesen Politikfeldern müsste jetzt gehandelt werden. Und das, was wir sehen, ist gerade das Gegenteil, wenn Sie an die jüngste sogenannte Rentenreform denken. Da wurde also auf das, was eigentlich in der Rentenformel angelegt ist, dann auch noch mal etwas obendrauf gelegt. Das ist genau das Gegenteil dessen, was dieser Standort verkraften kann.
Sie selbst erstellen ja nicht nur Prognosen, Sie analysieren die Situation auch, Sie sprechen auch Empfehlungen aus. Sie sind ein Verfechter einer marktwirtschaftlichen Ordnung. Und nun haben wir in der Politik den Trend zu immer mehr staatlichen Sondervermögen und neuen Schulden. Wie gut schlafen Sie noch?
Nun, zum einen bestätigt uns natürlich der Befund dieser schwachen wirtschaftlichen Dynamik darin, dass das keine kluge Politik ist, die wir seit Jahren sehen. Das ist ja kein neuer Befund, sondern das kann ja mindestens schon seit über 10 Jahren gelten. Und wir sehen, dass die Staatsquote immer weiter steigt, nach unseren Prognosen übernächsten Jahr bereits auf 52%. Das heißt, mehr als jeder zweite Euro, der hierzulande erwirtschaftet wird, muss einmal durch die öffentlichen Kassen geschleust werden. Das ist eine ungute Entwicklung und man kann nur darauf hoffen, dass allen der Ernst der Lage bewusst ist und eben auch bewusst ist, dass die Zeit jetzt ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. Leider scheint ja diese Regierung sich erstmal in bestimmte Kommissionen zu retten, was unnötig Zeit kostet, denn wir haben sicherlich kein Erkenntnisproblem. Wir haben ein Problem, dass seit Jahren die notwendigen Reformen nicht angegangen werden oder schlimmer sogar noch Entscheidungen getroffen werden, die in die falsche Richtung voranschreiten.
Dennoch soll das nächste Jahr laut Ihrer Glaskugel zumindest etwas besser werden. Um wie viel besser? Und habe ich Sie richtig verstanden, dass diese Besserung nur eintritt, weil der Staat Aktivitäten entfesselt?
Das ist der maßgebliche Grund dafür, dass wir im nächsten Jahr wieder eine etwas höhere Wirtschaftsleistung erwarten. Stehen 1% im Schaufenster. Davon kann man schon mal 1/13 abziehen. Die sind der höheren Zahl an Arbeitstagen geschuldet. Und dann bleiben noch 0,7%. Das ist also für das, was man sonst einen Aufschwung nennt. Rein technisch ist das ein Aufschwung, weil die gesamtwirtschaftliche Kapazitätsauslastung zunimmt. Aber das sind natürlich extrem moderate Werte, die uns nicht zufriedenstellen können. Übrigens, weil ich gerade die Arbeitstageeffekte angesprochen habe, das zeigt im Grunde die gesamte Absurdität der Debatte hierzulande. Vor einem oder zwei Tagen kam doch tatsächlich der politische Vorschlag auf, man möge jetzt diesen Arbeitstageeffekt ausgleichen. Also wenn Feiertage auf ein Wochenende fallen, dann solle man die nachholen. Das zeigt tatsächlich, dass einige hierzulande überhaupt nicht verstanden haben, mit welchen Problemen wir es zu tun haben.
Sie fordern oft eine Rückbesinnung auf marktwirtschaftliche Prozesse statt staatlicher Industriepolitik. Gibt es konkrete Reformschritte, die eine Regierung jetzt einleiten müsste, damit 2026 nicht wieder ein Jahr der verpassten Chancen wird?
Nun, es wäre jetzt tatsächlich diese Klaviatur, von der ich sprach. Industriepolitik lässt man am besten ganz bleiben. Was wir derzeit sehen, etwa am Beispiel des Verbrennerverbots, kann einen da nicht optimistisch stimmen. Das ist ja lupenreine Industriepolitik, indem man etwa hier der Automobilindustrie vorschreibt, welche Antriebstechnologien ab irgendeinem Datum dann nicht mehr verkauft werden dürfen. Das ist ein völliger Irrweg. Jetzt hat man ja versucht, das 100%-Verbot zu einem 90%-Verbot zu drosseln, gleichzeitig aber neue Bedingungen aufgemacht, etwa für die Firmenflotten oder auch das Verbauen von grünem Stahl. Damit reitet man sich nur immer weiter in den Morast des Interventionismus hinein. Und es ist genau das, woran dieser Wirtschaftsraum krankt. Vieles davon kommt von der europäischen Ebene. Auch da müssten jetzt deutliche Schritte unternommen werden, dass man diesen übermäßig interventionistischen Kurs beendet und sich wieder auf marktwirtschaftliche Reformen besinnt. Dafür stand übrigens die Europäische Union lange Zeit. Sie war eine Triebkraft für Marktöffnung, für mehr Wettbewerb. Und jetzt kriegen wir offenbar nicht mal ein Handelsabkommen mit Mercosur hin, weil es jetzt Blockaden gibt aus Frankreich und aus Italien. Das ist leider ein Armutszeugnis für die Europäische Union.
Ihre Zahlen und Einschätzungen sind frei abrufbar. Da können durchaus auch Politiker einen Blick reinwerfen und wüssten dann, was es geschlagen hat. Warum passiert dennoch nichts? Ist das einfach der Kampf Ideologie gegen Vernunft oder woran liegt das?
Also ich würde erstmal niemandem böse Absichten unterstellen, aber bei vielen gibt es ein tief sitzendes Misstrauen gegenüber Marktprozessen. Dort kann man sich dann gar nicht vorstellen, dass Märkte bestimmte Fragen besser lösen können als staatliche Industriepolitiker. Und das geht maßgeblich dann wiederum darauf zurück, dass man sich die wirtschaftliche Welt viel zu leicht denkt. Wir haben eine unvorstellbar große Komplexität zu bewältigen. Und die kann man nicht an zentraler Stelle lösen, sondern dafür müssen wir auf Marktprozesse setzen und damit letztendlich auf die einzelnen Akteure setzen. Also wenn von Märkten gesprochen wird, dann geht es um die einzelnen Menschen, die dabei beteiligt sind. Dort gibt es die Möglichkeiten, Lösungen zu finden, die an zentraler Stelle niemals zur Verfügung stehen. Und deshalb müssen wir wieder in diese Richtung gehen. Wir sehen ja, dass die Länder, die das besser tun, eben auch wirtschaftlich erfolgreicher sind.
Das heißt, das alte Bonmot, dass die Gesetze des Marktes alles bestens selber regeln, das stimmt einfach nach wie vor?
Ja, also nicht alles. Es gibt Ausnahmebereiche. Denken Sie mal an die öffentliche Sicherheit, die äußere Sicherheit. Das würde man jetzt nicht dem Markt überlassen, weil dann gäbe es niemanden, der das anbietet. Der Staat hat bestimmte Aufgaben, dort soll er auch stark sein, aber dafür braucht man keine Staatsquote von 50% und mehr. Das kann man mit viel, viel weniger staatlichem Einfluss. Also da, wo man ihn braucht, als Regelsetzer, als Organisator für öffentliche Güter, da soll er seine Rolle spielen, aber er soll sich raushalten aus all den Bereichen, wo eine marktwirtschaftliche Koordination der Akteure viel, viel bessere Lösungen bringen kann. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber es scheint, dass jede Generation einmal die Lektion lernen muss, dass man mit der interventionistischen Hybris am Ende immer nur in derselben Sackgasse landet.
Die Wirtschaftsaussichten für Deutschland im kommenden Jahr. Zu Gast war der Konjunkturforscher Stefan Koth. Besten Dank für das Gespräch.
Gerne.